Liebe, Affären, Schicksalsschläge, Mental Breakdown. Echte Stories, Tipps von Expertinnen. Das ist Gesagt Gefragt, die Podcast-Therapie.
Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gesagt Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Pasi und ich arbeite beim Myself Magazin. Das Thema unserer heutigen Folge: Abschied von meiner Tochter. Martin zog Anna wie seine eigene Tochter auf. Als er sich von seiner Frau, der leiblichen Mutter, trennte, durfte er Anna aber nicht mehr sehen. Was das mit ihm macht und wie er versucht, weiterhin eine Rolle in Annas Leben zu spielen, das hat er uns erzählt. Bevor wir da tiefer einsteigen, begrüße ich jetzt unsere Expertin. Und das ist Hanna Gentsch, systemische Paartherapeutin aus München. Hallo Hanna.
Hallo Alex, grüß dich. Danke, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Hanna, also ich krieg bei dieser ganz kurzen Zusammenfassung ehrlicherweise schon ein bisschen nasse Augen. Dein erstes Gefühl, wenn du diese Geschichte hörst?
Ja, lieber Alex, also ehrlicherweise hat mich die Geschichte sehr traurig und auch ein bisschen hilflos zurückgelassen, denn man hat wirklich das Gefühl, dass sich da drei Erwachsene gegenüberstehen, die wohl in ihrer emotionalen Welt gefangen sind und das Wohl des Kindes an der einen oder anderen Stelle ein wenig hinten runterfällt. Und das sollte und darf natürlich eigentlich nicht passieren.
Ja, wie es dazu kam, dass Martin glaubt, er müsse sich von Anna verabschieden, das hat er uns erzählt, zum Schutz aller Beteiligten anonym, und deshalb erzähle ich seine Geschichte. Alle Kinder rufen durcheinander: Anna, du bist abgeholt. Es dauert kurz, bis ich meine Tochter zwischen all den hin- und her wuselnden Kleinen entdecke. Mit hochrotem Kopf und ausgebreiteten Armen rennt sie auf mich zu. Papa, endlich, brüllt sie und wirft sich in meine Arme. Was hast du mir mitgebracht? Diese Frage stellt sie mir immer, wenn ich sie abhole. Mal stecke ich ihr ein Gummibärchen zu, mal eine Blume, die ich noch schnell gepflückt habe. Heute ist alles anders. Heute hole ich sie zum letzten Mal ab. Ich kämpfe mit den Tränen, nehme sie fest in den Arm. Anna weiß es noch nicht. Wir setzen uns in mein rotes Auto, das sie so mag, weil es sie an ein Feuerwehrauto erinnert. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal darum bangen muss, Anna zu sehen. Seit dem Tag ihrer Geburt war sie meine Tochter. Völlig egal, dass meine Frau dieses Kind eigentlich mit ihrem Freund bekommen hat. Meine Frau und ich führten eine offene Ehe, und als Anna auf die Welt kam, wohnte er sogar bei uns. Wir waren eine Art verrückte WG. Meine Frau, ihr Freund, Anna, unsere beiden fast erwachsenen Kinder, der Hund und ich. Der leibliche Vater interessierte sich kaum für Anna. Für mich war dieses Baby allerdings das Beste, was mir passieren konnte. Ich war über 40 und hatte eine großväterliche Geduld, die bei meinen eigenen Kindern fehlte. Ich habe ihre Windeln gewechselt, sie zum Einschlafen auf meinen Arm geschaukelt. Annas erste stolpernde Schritte filmte ich. Liegestütze machte ich mit dem Kind auf dem Rücken, wir zwei gegen den Rest der Welt. Als sie zwei wurde, zog der Vater endlich aus. Ich freute mich, dass der Typ weg war und wir wieder eine richtige Familie sein konnten. Wie glücklich ich darüber war, behielt ich aber für mich. Aus Liebe zu Anna. Für sie war unsere Patchwork-Familie ja eine Win-Win-Win-Situation. Zwei Väter, eine Mutter. Während ich ihr in den nächsten Jahren Schwimmen beibrachte und auch mal mit ihr schimpfte, wenn sie im Supermarkt heimlich Süßigkeiten klaute, näherte sich der andere Mann und meine Frau wieder an. Geahnt hatte ich das, aber ich konzentrierte mich eben auf Anna, genoss es, wenn wir als Vater-Tochter-Duo Ausflüge machten und Leute mir bewundernd sagten, wie süß meine Tochter doch sei. An einem Sonntagnachmittag wollte meine Frau dann plötzlich mit mir über unsere Zukunft sprechen. Eine Zukunft mit zwei Männern unter einem Dach. Schon während sie das aussprach, schnürte sich mein Hals zu. Ja, ich war lange einverstanden mit unserer offenen Ehe, aber heute? Ich will das nicht mehr. Ich will die Frau, die ich liebe, nicht schon wieder teilen. Ich will mein Leben nicht mit einem Mann verbringen, ohne den meine Frau anscheinend nicht kann. Ich sage ihr, ich mach da nicht mehr mit, und sie, dann geh. Abends sitzen wir auf der Couch und reden. Ich spüre, dass sie mich am liebsten sofort aus ihrem Leben streichen wollen würde. Ich bestehe darauf, dass wir Anna wenigstens gemeinsam erklären, dass ich ausziehen und trotzdem für sie da sein werde. Zuerst ist Anna ganz gefasst. Mit einem Siegerlächeln erklärt sie mir: Papa, das macht doch nichts. Du kannst doch ins Wohnzimmer ziehen, bis ihr euch wieder vertragt. Dabei schaut sie mich an, fährt mit ihrer kleinen Hand über meine Haare. Nehmt euch doch in den Arm und sagt Entschuldigung. Als sie unsere Blicke bemerkt, gibt sie auf und bricht in Tränen aus. Klammert an mir wie ein zitterndes Äffchen, bis mir die Luft wegbleibt. Ich schiebe sie sanft von mir weg. Alles wird gut, sagt meine Frau. Wie wenig ihre Worte wert waren, merke ich in den nächsten Wochen. Kaum bin ich aus und der andere eingezogen, spielen die beiden die »Wir sind die Eltern und wissen, was gut ist für das Kind«-Karte. Plötzlich bin ich nicht mehr der Guten-Morgen-Papa, der Sandkörner aus Annas Augen streicht, nicht mal mehr der Wochenendvater. Ich gelte als Person, die man von Anna fernhalten muss. Ich kämpfe, will durchsetzen, dass ich sie trotz meines Auszugs aus dem gemeinsamen Haus regelmäßig sehen darf. Ich habe meine Frau verlassen, ja, aber doch nicht meine Tochter. Auf meine Nachrichten und Anrufe reagiert meine Frau nicht. Selbst bei einem spontanen Besuch, ein paar meiner Sachen stehen ja noch hier, macht sie nicht auf. Mein Schlüssel passt nicht mehr. Ob ich Anna sehen darf, das muss ich erst mit Lars besprechen. Er ist ihr Vater. Ja, das ist er, biologisch gesehen. Wirklich da war er aber nie für Anna. Bin ich eifersüchtig? Ich denke an die letzten 5 Jahre, denke daran zurück, wie ich in jeder Situation für Anna da war. Im Krankenhaus, als sie sich beim Rumtoben im Garten ihr Bein gebrochen hat. In Dauerschleife rauschen mir Annas Papa, Papa, Papa durch die Ohren. Natürlich bin auch ich Annas Vater. Wieso sieht ihre Mutter das nicht? Immerhin, ich schaffe es, meine Frau zu einer Mediation zu überreden. 2 Psychologinnen sind für uns zuständig. Mein Körper fühlt sich taub an, als meine Frau sagt, sie wisse gar nicht, warum und überhaupt wir hier sitzen. Dem Kinde ginge es gut. Es habe Mutter und Vater und andere enge Bezugspersonen, die sich um sie kümmern. Plötzlich bin ich in Erklärungsnot. Wer glaubt schon die Geschichte, dass ich ein fremdes Kind wie mein eigenes aufgezogen habe? Ich spüre die Zweifel der Psychologinnen an meiner Geschichte. Zum Schluss frage ich meine Frau wieder, ob ich Anna wenigstens kurz sehen könne. Sie sagt, Anna muss jetzt lernen, Abschied zu nehmen. Sie muss lernen, loszulassen. Aber ich will nicht loslassen. Ich google die rechtliche Situation. Ich habe ein Umgangsrecht, steht auf jeder Seite, die ich aufrufe. Sogar ein sehr umfangreiches. Ich präsentiere meiner Frau die Ergebnisse meiner Recherche. Dann musst du das einklagen. Ich schlafe nicht, kann mich im Büro nicht mehr konzentrieren, da ich ständig an meine Tochter denke. Soll ich klagen? Ich will doch nicht mehr als ebenfalls ein Vater für Anna sein, so wie die letzten 5 Jahre. Plötzlich bereue ich die Trennung von meiner Frau, frage mich, ob ich für meine Tochter die offene Ehe hätte weiter aushalten sollen. Aber was für ein Vater wäre ich, wenn ich ihr vorlebe, dass eigene Grenzen und Bedürfnisse nicht wichtig sind? Ich schüttle meine Schuldgefühle ab, frage weiter, bis sich meine Frau und ihr Freund dazu entscheiden, dass ich sie alle 2 Wochen vom Kindergarten abholen und ein paar Stunden mit ihr verbringen darf. Einige Wochen später ist es endlich wieder soweit. Ich sitze mit Anna im Auto auf dem Weg zum Schwimmbad. Sie zählt leise vor sich hin. 1, 2, Pause, dann 3, 4, 5. Anna, was machst du da? Ich zähle rote Autos. Wieso zählst du rote Autos? Weil es kann ja immer sein, dass du darin sitzt.
Puh, ja, also ich glaube, wir haben nicht so viel versprochen. Ich finde, das ist eine unfassbar emotionale Geschichte, ein unfassbar emotionaler Fall, weil man, glaube ich, also zumindest ich, bin an so vielen Stellen irgendwie ratlos und frage mich, warum? Also Hanna, lass uns doch gleich mal am Anfang einsteigen. Martin und seine Frau hatten eine offene Ehe. Sie einen Freund und mit diesem Mann ein Kind. Also ich glaube, das muss man noch einmal kurz so zusammenfassen, weil der Fall natürlich sehr vielschichtig ist. Seine Frau trennte sich dann von ihrem Freund und das Kind wuchs bei Martin und ihr auf. Ich meine, irgendwie ja auch eine Form von Patchwork. Wenn du diese Konstellation anschaust, wo liegen da grundsätzlich schon mal Konfliktpotenziale?
Ja, natürlich gibt es in genau dieser Konstellation noch ein paar Konfliktpotenziale on top. Das heißt, noch ein paar mehr Zacken auf der Krone, die man wahrscheinlich sowieso schon in Patchwork-Familien findet. Patchwork-Familien können genauso gut und vielleicht manchmal sogar besser, oder ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt so bewerten muss, wahrscheinlich genauso gut wie jede andere Familie funktionieren. Aber natürlich, und alles andere wäre auch Augenwischerei, wenn man nicht sagen würde, dass natürlich noch ein paar mehr Herausforderungen dazukommen. Und genau in diesem speziellen Fall kommt es natürlich nochmal dazu, dass die Rolle des Vaters 2-mal besetzt wird und auch die Rolle des Liebhabers, dass es unterschiedliche Herangehensweisen vielleicht gibt im Erziehungsstil. Das heißt, es müssen sich 3 Leute abstimmen, nicht nur 2. Dann scheint es ja auch ein bisschen so die Verhältnisse zu liegen, dass die Mutter eben eher sich mehr zu dem zweiten Partner hingewandt hat und sich mehr von ihm abgewandt hat, was natürlich schon mal per se dazu führt, dass sie wahrscheinlich gewisse Vorzüge dem anderen Mann auch in der Erziehung, in der Zeit mit Anna gibt und so weiter. Dann kommt Eifersucht, Konkurrenz dazu, Loyalitätskonflikte wahrscheinlich auch für das Kind. Zu wem wende ich mich wann? Denn unterbewusst spiegelt natürlich auch der ein oder andere Erwachsene Gefühle wie Verlassenheit, Ohnmacht und so weiter dem Kind, woraufhin das Kind auch wieder das Gefühl hat, darauf reagieren zu müssen, ausgleichen zu müssen. Also es ist natürlich eine schwierige Spirale wahrscheinlich, in die sich da dieses Viererquartett begeben hat oder auch noch nach wie vor begibt.
Martin sagt ja, er hätte niemals gedacht, dass er mal Angst haben muss, Anna nicht mehr sehen zu dürfen. Jetzt ist es aber so. Was sagst denn du, wie soll er damit umgehen?
Ja, wie soll er damit umgehen? Dass man als Vater damit rechnen muss, sein Kind nicht mehr zu sehen, ist natürlich eine Angst, die man eigentlich nicht haben darf, nicht haben sollte. Deswegen, glaube ich, ist es auch sehr schwer, sich darauf vorzubereiten. Ich glaube, das, was er definitiv tun sollte, ist, sich über all seine Handlungsmöglichkeiten gewahr zu werden. Das heißt, sich darüber zu informieren, wie sieht die rechtliche Lage aus, welche anderen Möglichkeiten hat er aber auch in Form von Therapie, von Mediation, von offenen Gesprächen mit der Mutter, mit dem anderen Partner, welche Situationen, welche Möglichkeiten hat er vielleicht noch nicht ausgeschöpft und da wirklich alle möglichen Türen zu öffnen, die er hat.
Total, ich finde es so von außen, wenn man da jetzt selber nicht mit involviert ist, ne, dann denkt man so, warum können die sich nicht einfach zusammenraffen und für dieses Kind die beste Lösung finden, weil ich finde, es wirkt ja irgendwie so, als haben hier vor allem die Erwachsenen eigentlich die großen Probleme miteinander und die tragen sie halt leider auf Rücken des Kindes aus, das irgendwie zum Spielball wird, oder?
Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das, was mich besonders berührt an dieser Geschichte, ist vor allem das Spiel, das Anna am Ende im Auto spielt, indem sie die roten Autos zählt und eigentlich in jedem Auto ja darauf hofft, dass ihr Papa darin sitzt, was ja ganz offenbar zeigt, dass sie ihren Vater braucht für ihre emotionale Gesundheit, für alle Bedürfnisse, die sie hat. Eigentlich könnte es ja so schön sein. Es könnte ja auch ein unglaublicher Win-Win-Win für alle Beteiligten sein, dass man auch die Last der Verantwortung, die nun mal eine Rolle der Elternschaft so mit sich bringt, verteilen kann auf drei Schultern. Und deswegen ist es in der Tat nicht so ganz nachvollziehbar, wie es denn eigentlich dazu kommen kann, dass da Annas Wohl so dermaßen aus dem Fokus des ein oder anderen Erwachsenen in dieser Konstellation rutscht.
Ich meine, jetzt kennen wir natürlich nur Martins Sichtweise, gespickt mit Erinnerungen und Zitaten von seiner Frau und auch von ihrem Partner, von dem Freund. Und ich meine, natürlich ist Martin auch verletzt. Ne? Ich meine, das merkt man, er ist massiv verletzt, traurig über diese Situation. Das heißt, ganz neutral ist es natürlich nicht wertbar. Wenn wir jetzt aber die Situation so annehmen, wie er sie uns erzählt hat, analysieren wir vielleicht mal die verschiedenen Erwachsenen durch. Mhm. Wie könnten die sich in ihrer Rolle ändern, damit man das irgendwie auflösen kann?
Ja, also ehrlicherweise haben wir dazu wahrscheinlich auch ein wenig zu wenig Informationen, um ehrlich zu sein. Weil auch die Rolle des zweiten Partners, des biologischen Vaters, wird ja viel zu wenig analysiert oder es wird zu wenig darüber berichtet. Das heißt, welche Rolle spielt er denn? Wie steht er denn zu ihm? Was sagt er dazu, dass der Papa jetzt nur noch so wenig Kontakt zu ihr hat? Da hat er da vielleicht eine ganz andere Anstellung wie sie? Haben die zwei vielleicht sogar auch Konflikte darüber, weil er sich wünschen würde, dass Anna auch den zweiten Vater wieder öfter sehen kann? Also man weiß es ja gar nicht. Es wird ja primär seine Rolle bespielt in der Geschichte. Natürlich ist es seine Sichtweise und so ein bisschen die Rolle der Mutter. Und da könnte man natürlich sagen, so wie er die Mutter darstellt, dass sie offenbar den Fokus ein bisschen verloren hat, dass es ja eigentlich um Annas Wohl geht.
Woher glaubst du denn, kommt das? Ich meine, die beiden sind seit etlichen Jahren verheiratet. Zwischendurch haben sie eben mal diese Beziehung geöffnet. So kam ja Lars da quasi mit rein. Was glaubst du denn von ihrer Sichtweise jetzt? Ich meine, sie war die Person, die diese Ehe gerne öffnen wollte, die dann auch quasi davon am meisten profitiert hat, hat lange funktioniert, bis es halt nicht mehr ging, ne? Und jetzt irgendwie, sie wünscht sich das eigentlich wieder zurück mit beiden. Aber ja, was würdest du zu dieser Rolle eigentlich sagen?
Naja, bis es ja nicht mehr ging, stimmt ja nur so halbart, weil am Ende hat er sich ja dagegen entschieden. Also ja. Das heißt, sie wollte es ja weiter, dass es eine Dreierkonstellation bleibt. Und er sagt ja dann, nee, so nicht mehr, Leute, ich bin da raus. Das entspricht nicht mehr meinen Bedürfnissen, das geht über meine Grenzen hinweg. Ich möchte das nicht mehr, ich ziehe aus. womit er natürlich nicht gerechnet hat, ist, dass er somit auch die Beziehung zu seiner Tochter verliert. Und ehrlicherweise, wenn man jetzt nur diese Sichtweise betrachtet, und eine andere können wir ja nicht in Betracht ziehen, weil wir nur diese kennen, hört es sich fast so ein bisschen wie eine Trotzreaktion von ihr an, okay? Du stellst dich hier gegen mich, gegen unsere Beziehungskonstellation, also bist du auch raus im Punkto dann auf einmal meiner Tochter. Also es wird ja dann auch so beschrieben in der Mediation, dass sie sagt, naja, also eigentlich ist er so mehr oder minder überflüssig, weil Anna hat ja Vater und Mutter und auch noch andere enge Bezugspersonen. Und irgendwie hört sich so ein bisschen nach einer Trotzreaktion an. Deswegen, ich weiß auch nicht, inwieweit diese Verhaltensweise und diese Ansichtsweise so richtig konsistent oder dauerhaft ist oder ob es jetzt gerade eher aus einer Verletzung heraus diese Situation sich darstellt von ihr, dass sie sagt, oh, ich bin so verletzt, du fehlst mir, ich will wieder dahin zurück, ich möchte diese Dreier-Win-Win-Win-Situation wieder zurückhaben für unsere Tochter, kommt zurück und dann kriegst du auch die Beziehung zurück zu deiner Tochter. Man weiß es nicht so richtig, also alles Spekulation, aber...
Martin sagt ja, als sie bei dieser Mediation waren und da eben sogar zwei Psychologinnen saßen, dass er das Gefühl hat, er wird total verurteilt, weil ihm irgendwie niemand glaubt, so, ne? Ich habe diese fremde Tochter erzogen. Also er sieht es ja überhaupt nicht so. Ich meine, ja, biologisch nicht, aber sei mal hinten angestellt, ne? Ich glaube, der sich um die Tochter kümmert, ist auch das Elternteil. Mediation, eigentlich gute Sache, aber was sagst du, dass er sich da so unwohl gefühlt hat? Hätte er was anders machen können in der Situation?
Also irgendwie ehrlicherweise ein bisschen schwierig, weil er ja auch sagt, es waren zwei Psychologinnen, die da für sie zuständig waren und er fühlt sich verurteilt. Also normalerweise...
Er sich vielleicht selbst sogar?
Ja, man weiß es nicht so richtig, gell? Weil eigentlich sollte man ja jetzt davon ausgehen, dass wenn es sogar zwei Fachleute im Raum waren, dass es eigentlich dazu gar nicht gekommen sein kann, weil es ja eigentlich der Grundsatz eines jeden Therapeuten ist, allparteilich zu sein und eben nicht in dieses Judgment zu gehen. Sonst könnte man sich ja auch mit Freunden an einen Tisch setzen, weil genau das wäre ja der professionelle Vorteil, dass man eben in einen sicheren, geschützten Raum geht und sich in eine neutrale, professionelle Perspektive dazu holt. Deswegen, ja, das ist die Frage. Ich glaube, der eine Punkt, der ja auch in der Geschichte hervorkommt, dass er sich selber in Frage stellt, ist es die richtige Entscheidung gewesen zu gehen. Und ich glaube ganz ehrlich, dass genau diese Angst, sich diese Frage zu beantworten, auch in dieser Mediation hervorkommt, diese Unsicherheit, wo liegen meine Anteile, dass der Beziehungsabbruch mit Anna stattgefunden hat? Hätte ich es anders regeln können? Fragezeichen.
Ja, genau. Und ich glaube, es ist ja, ne, so wie er auch erzählt, dieses... Eigentlich will er Grenzen setzen, will auf seine eigenen Bedürfnisse hören. Und ich finde, da hört man ja schon so ein bisschen raus, hat er davor nicht so gemacht, lernt er jetzt gerade, ist Neuland für ihn. Und sich dafür dann halt auch stark zu machen und einzusetzen und zu sagen, nee, ich mache das jetzt aber, weil ich kann nicht mehr.
Ja.
Das macht einem Angst, oder? In dem Moment.
Natürlich.
Aber ist ja eigentlich der richtige Weg.
Ja.
Wie kann man denn in der Situation lernen, mehr Stärke zu finden?
Ich glaube, am Ende ist es dieser Lernprozess zu sehen, dass diese Veränderung ihm einen gewissen Mehrwert bringt. Also ganz viel therapeutische Prozesse beruhen ja auch darauf, dass man eine gewisse Konfrontationsmethodik benutzt, in der man eben sieht, ah, okay, diese Muster, die ich eine Zeit lang gefahren bin, die nutzen mir hier nichts. Ich brauche ein anderes Muster. Und wie lasse ich Muster los, indem ich was Neues ausprobiere und sehe, aha, okay, neuer Erfahrungswert, das bringt mich hier weiter. Das bringt mir mehr Mehrwert. Das hilft mir, wieder zurück in die Beziehung mit meiner Tochter zu gehen.
Wenn wir nochmal uns allgemein das Modell Patchwork nochmal anschauen, sind die Erfahrungen überwiegend positiv oder eher, dass du sagst, boah, ganz viele Leute verzweifeln daran?
Sowohl als auch, ehrlicherweise. Also natürlich gibt es, wie ich schon eingangs gesagt habe, ein paar mehr Herausforderungen als bei der zumindest in Deutschland vorherrschenden klassischen Mama-Papa-Kinder-Konstellation, weil natürlich noch mehr Leute und somit mehr Bedürfnisse mit einhergehen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Erziehungsstile, Kommunikationsstile, Ansprüche, Erwartungen, Verletzungen, emotionale, ja, Verletzungen oder auch Herausforderungen. Also da spielt ja ganz viel mit rein. Aber am Ende kann man es auch gut lösen, je nachdem, wie man es denn löst und ob man Lust hat, sich klar abzusprechen, Grenzen zu setzen, Rollenbilder auch in einer gewissen Form zu vereinbaren. Wer ist wann für was verantwortlich? Auch einen ganz klaren Plan aufzustellen. Wer nimmt die Kinder wann? Wer ist denn vielleicht für Schule verantwortlich? Elternabende? Wer macht eher die, ich fahre dich zu dem Fußball oder zum Turnen oder Geschichten? Also ich glaube, umso klarer die Absprachen, umso reibungsloser kann die ganze Nummer funktionieren. Aber was natürlich auch wichtig ist, ist, sich immer wieder an einen Tisch zu setzen und genau auch hier Beziehungsarbeit zu leisten. Also auch wenn man kein Paar mehr ist, sollte man trotzdem Beziehungsarbeit als Eltern leisten, weil das bleibt man ja. Man bleibt Elternteil, auch wenn man sich vom Partner löst.
Das heißt also, klang jetzt für mich so, Patchwork vor allem unfassbar viel Organisation. Während dieser Organisation darf man aber nicht vergessen, dass man seine eigenen Gefühle, die kann man nicht wegorganisieren. Also Nö. Für die muss auch Platz sein, ne?
Ja.
Weil du ja auch gerade sagtest, ne, man muss sich zusammensetzen und da auch nochmal sprechen. Wie oft sollte man das machen, um da auch die Gefühle vor lauter Orga-Regeln, andere Bedürfnisse im Blick behalten, dass man den Zugang zur eigenen Gefühlswelt nicht verliert?
Also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich alle 2 bis 3 Wochen in der Tat, vor allem wenn die Kinder kleiner sind, an den Tisch setzt. Weil da gibt es natürlich viel Orga-Zeug. Da gibt es viel Frustration, vielleicht auch manchmal fehlgeleitete Kommunikation oder Missverständnisse aufgrund des Alltagstrubels. Gefühlt ist in dieser Zeit des Lebens die Zeit das größte Gut und irgendwie immer zu wenig. Und das ist die Crunch-Time of Life. Man läuft der Uhr hinterher und sie tickt und sie tickt und sie tickt und man hat irgendwie immer mehr auf der To-Do-Liste, als dass die To-Do-Liste mal kürzer wird und versucht, alles bestmöglich hinzubekommen und dass da manche Dinge scheps laufen und nicht wie geplant. Ja, das ist so. Und ich glaube, es ist wichtig, sich da auch mit Empathie gegenüberzutreten und dass es eine gewisse Fehlerquote gibt. Aber darüber muss man sprechen. Sonst wird die Frustration immer größer und die Konflikte und die Eskalationen vielleicht werden auch potenziell eher häufiger stattfinden, als wenn man es nicht tut.
Apropos Empathie. Kann man denn eigentlich, während man noch in dieser Beziehung ist, schon, ich sag mal, ja, ein paar Punkte aufstellen oder besprechen, was im Falle einer Trennung passieren soll? Also so ein bisschen vorab für geordnete Verhältnisse sorgen oder würdest du sagen, das ist utopisch?
Du meinst wie eine Art Ehevertrag, nur für Kinder?
Sozusagen. Dass man sich in guten Zeiten verspricht, okay, auch wenn wir uns mal echt nicht mehr mögen, daran halten wir uns, weil das haben wir uns versprochen, als wir uns noch respektiert haben.
Also ich glaube, das ist definitiv hilfreich, sich tief in die Augen zu gucken und zu sagen, hallo, auch wenn wir uns vielleicht nicht mehr lieben, unsere Kinder sollten immer unser größtes Gut sein. Und das, was man ja auch ganz klar sagen muss, Kinder sind auf uns und unsere emotionale Welt angewiesen. Die können ja nicht die Tür zumachen und sagen so, jetzt, ihr könnt mich mal, ihr mit euren komischen Konflikten und Streitigkeiten, ich gehe jetzt und packe meine Koffer. Nein. Und genau diese Verantwortung müssen wir in der Elternrolle nehmen und für das Leibliche und vor allem aber auch für das emotionale Wohl der Kinder sorgen. Und da sollte man sich definitiv tief in die Augen schauen und sagen, egal was mit uns in der Beziehung und in der Ehe passiert, wir werden gut für unsere Kinder sorgen. Aber ich glaube, ganz klare Parameter aufzustellen ist wahrscheinlich ja, ein bisschen schwierig, weil dann ist es ja fast wie so ein Bett auf, wir trennen uns.
Ja,
und da wiederum gibt es ganz viele Statistiken dazu. Ehen, in denen ein Ehevertrag davor geschlossen werden, werden in der Tat häufiger geschieden als Ehen ohne Ehevertrag, weil die Exit-Strategie schon steht.
Ah, okay. Ja, schade.
Kann man jetzt so und so diskutieren. Müssen wir vielleicht eine eigene Folge dazu machen.
machen wir noch. Ich meine, um nochmal ganz kurz auf Martin zurückzukommen, ja, ob die beiden Ehevertrag haben oder nicht, weiß ich ehrlicherweise nicht. Aber, und ich finde, Martin versucht ja, das Wohl seiner Tochter und auch sein eigenes irgendwie im Blick zu behalten. Er sagt aber, er fühlt sich so machtlos aktuell. Was würdest du ihm raten, wenn er jetzt anstatt hier in dem Podcast in deine Praxis gekommen wäre? Was wäre so das Erste, was du ihm mit auf den Weg geben würdest?
Sich Infos zu holen. Also ehrlicherweise habe ich das Gefühl, dass Martin nicht so gut aufgestellt ist informativ. Ich habe nicht das Gefühl, also es kommt zumindest bei der Geschichte nicht raus, wie als hätte er sich in irgendeiner Form über den rechtlichen Rahmen oder auch andere Möglichkeiten, die er durchaus hat, informiert.
Um einfach auch dann raus aus dieser Machtlosigkeit zu kommen und auch seiner Frau und dem neuen Partner einfach auch was entgegenzustellen. Ne?
Ja, absolut.
Da geht es ja jetzt erstmal vielleicht gar nicht um, jawohl, ich klag jetzt sofort und streit, nee, sondern einfach nur mal, okay, welche Möglichkeiten. Sind die Tatsachen, ne?
Ja. Eben. Genau. Und das heißt ja nicht, dass sie sich jetzt gegenseitig da in die Ecke klagen sollen. Ich glaube, das bringt niemanden weiter und vor allem nicht der kleinen süßen Anna. Aber ich glaube, seine Rechte und seine Möglichkeiten zu kennen können nur weiterhelfen. Weil sonst natürlich fühle ich mich machtlos, wenn ich mir keine Macht in Form von Wissen aneigne.
Total. Und ich meine, gerade Wissen hilft ja auch gegen diese sehr verhärteten Fronten.
Ja.
Aus deiner Erfahrung, aus der Praxis, kann man denn Fronten, die so richtig, die so eiskalt sind, kriegt man das wieder hin, dass man die so auflösen kann und auch wieder eine gute und stabile Beziehung hinzubekommen?
Also ich würde jetzt sagen, wenn keine wirkliche Auffälligkeit bei der einen oder anderen Person besteht, eigentlich ja. Denn diese Emotionen, die da jetzt gespielt werden, die haben ja ihren Ursprung. Und zumeist haben sie einen Ursprung in einer Verletzung, die in der Beziehung offenbar stattgefunden hat oder auch durch die Trennung stattgefunden hat. Und wenn man da die Lösung in Form eines offenen Gesprächs hinbekommt und klar diese Emotionen oder diese Verletzung benennen kann und einen Heilungsprozess anschieben kann, dann glaube ich, ja, kann man diese Fronten aufhärten.
Ist das was, was diese drei Personen jeweils für sich machen sollten? Oder ich stelle mir gerade vor, was wäre, wenn die alle drei zusammen zu einem Therapeuten, einer Therapeutin gehen würden und sagen würden, hey, schau mal, wir haben uns irgendwie gegenseitig ziemlich verletzt. Würde das was bringen oder ist das Arbeit, die jeder für sich machen muss?
Ich glaube, das kann definitiv was bringen. Und eigentlich haben sie ja schon begonnen damit in Form der Mediation. Und ich glaube, es wäre definitiv sinnvoll, genau an diesem Weg weiter festzuhalten. Und ich kann mir vorstellen, dass die zuständigen Psychologinnen da sicherlich eine gute Arbeit leisten können in Form von einer Auflösung, welche Verletzungen wären wichtig in einen Heilungsprozess anzuschieben. Welche kommunikativen Tools braucht es da vielleicht, um in Zukunft klarere Absprachen treffen zu können für die kleine Anna, damit sie ihren Papa sehen kann?
Das heißt im Endeffekt, also er hatte zwar dieses Gefühl, dass man ihn dort irgendwie verurteilt, aber vielleicht war das ja auch einfach, wie wir vorhin schon gesagt haben, so ein bisschen dieser Selbstspiegel. Vielleicht verurteilt er sich für seine Entscheidung. Das heißt, das vielleicht erstmal auf die Seite schieben und einfach weiter nochmal versuchen, ins Gespräch kommen, seine Frau, auch den Partner dazu bringen, bitte, ne, nimmt mich wahr, ich bin auch hier. Also es liegt sehr viel Arbeit bei ihm, oder?
Ja, in dem Fall, glaube ich, kann er sich vor dem kleinen Häuflein Arbeit, das da so vor ihm liegt, nicht ganz verstecken und muss wahrscheinlich mal unter seiner Decke hervorkommen, unter dieser Decke der Ahnungslosigkeit und Machtlosigkeit und ein bisschen mehr ins Doing kommen.
Ja, kann ich gut nachvollziehen, auch wenn es wahrscheinlich für ihn irgendwie schwierig ist, weil natürlich viel, viel Emotionen da liegen. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, Patchwork an für sich ist ja so diese Liebe, die Verantwortung, den, ja, alles Mögliche auf so viele Schultern zu verteilen, ist ja eigentlich was Tolles, ne?
Total.
Kann super kompliziert sein, aber wenn sich alle Parteien einig sind, dann ist es ja eigentlich das Beste, was einem passieren kann, oder? Weil man nicht nur zu zweit ist, man ist vielleicht zu dritt, zu viert.
Ja.
Bei Martin selber war ja noch so ein kleines bisschen, beziehungsweise so wie er das erzählt, empfindet man ja schon, dass hier viel Manipulation im Spiel ist. Wie kann man denn sowas entgegentreten, wenn man jetzt merkt, irgendwie man wird von Person XY manipuliert, das Kind wird manipuliert, man macht es vielleicht auch selbst. Also wie geht man mit sowas um, wenn man in Beziehungen darauf trifft?
Klar ansprechen, demaskieren in dem Fall. Also ich glaube, das, was nicht hilft, ist dann groß drumherum zu quatscheln und eine Gegenstrategie ins Protokoll zu bringen, sondern ganz
also
klar...
Also nicht selber noch toxischer zu werden quasi.
Nein, ja, genau. Und sich zu denken, haha, ich bin schlauer, weil am Ende ist auch das Manipulation. Und ich glaube, in diesem Fall diese Strategie zu demaskieren, offen anzusprechen, offen zu machen, hey, ich sehe das, ich glaube, es bringt uns hier nicht weiter und zu ergründen, warum kommt es denn dazu, warum wählt denn das Gegenüber diese Strategie, das ist viel wichtiger zu verstehen.
Hanna, was wäre so dein letzter Tipp für alle Patchwork-Mütter und Väter, die in genau so einer Situation feststecken? Also Manipulation, da hast du ja gerade schon gesagt, demaskieren, Kind eingesetzt als Spielball. Wenn auch so ein Gespräch irgendwie nicht möglich ist, weil die Parteien dauernd abblocken, was kann man da tun? Immer wieder an die Tür klopfen oder ich weiß nicht, an den Menschenverstand appellieren oder was kann man, ja, was tut man da?
Ich glaube, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und es kommt sehr auf den individuellen Fall an. Manchmal kann es auch wirklich hilfreich sein, so weh es tut. Und das verstehe ich. Ich bin selbst Mutter zweier Kinder und ich könnte mir auch nicht vorstellen, diesen Schritt zurückzugehen, weil ich glaube, man dann das Gefühl hat, man lässt seine Kinder im Stich, man verleugnet sich selber und ein riesengroßer Rattenschwanz. Aber manchmal kann es auch helfen, kurzweilig aus der Situation rauszugehen und der Dynamik mal kurzweilig die Möglichkeit zu geben, sich zu ordnen und aufzuatmen und sich zu beruhigen. Und ein wenig die Wogen zu glätten und dann nochmal anzuklopfen und zu sagen, hallo, schaut mal, wir haben dieses wundervolle Kind, die kleine Anna, die doch eigentlich diese schöne Situation mit uns drei hatte. Und ja, es tut weh, dass es mit uns dreien nicht funktioniert hat, aber wir haben dieses wundervolle kleine Geschöpf, was nicht mehr und nicht weniger als Liebe verdient hat. Wie können wir es lösen? Ich möchte so gern für sie da sein. Und dann nochmal vielleicht ein offenes Gespräch zu führen, zu schauen, wie können wir langsam diese Beziehung wieder aufbauen und dann on the long run eine wirklich gute Patchwork-Situation hinzukriegen. Aber das ist verdammt schwer und das ist sicherlich eine der größten Aufgaben, die man in diesem Punkt bekommen kann.
Ja, vielen Dank, Hanna, für deine Einsichten und Tipps. Ich finde das wirklich einer unserer verstricktesten und schwersten Fälle, den man einfach auch nicht so direkt über einen Kamm scheren kann oder nur aus einer Sichtweise behandeln kann, weil es einfach so viele auch gibt. Und was ich aber jetzt zum Schluss wirklich schön von dir fand, war so quasi, Martin muss nicht lernen, loszulassen. Er muss vielleicht nur kurz lernen, Pause zu machen, Kraft zu sammeln, sich zu informieren und dann zu schauen, okay, wie gehe ich vor, um aus dieser ganzen verstrickten Sache irgendwie ja mit mehr Stärke wieder einzusteigen und einen Weg zu finden, gemeinsam mit den anderen beiden. Ne?
Ja.
Ja, also nochmal vielen Dank und ich freue mich auf unsere nächste Folge, Hanna.
Ich mich auch, lieber Alex. Bis dahin.
An dieser Stelle ist uns wichtig zu betonen, unser Podcast ersetzt natürlich keine Paartherapie und auch keine andere Therapieform. Wer gerne einen Rat von Hanna Gensch möchte, kann einfach bei ihr einen Termin machen zur Paar- oder auch zur Einzeltherapie und alle Infos zu ihrer Praxis findet ihr in den Shownotes. Das war's jetzt also auch schon mit unserer heutigen Folge. Wir wünschen Martin, Anna, seiner Frau und Lars alles Gute, auf dass diese ganzen Parteien einen Weg für sich finden, wie sie damit klarkommen. Und ja, abonniert uns gerne. Ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt Gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.